toxische Momente hast in der Organisation, wo Mobbing passiert, wo die Leute eben destruktiv in der Organisation wirken, wo wenig Energie da ist, wo Resignation und Zynismus ist oft das Signal, entsteht. Zynismus ist das Gegengift für jede Transformation. Und ich kenne viele Organisationen, da sind die Menschen vor allem zynisch, weil die Führung eben die Leute können viele negative Nachrichten akzeptieren, wenn man sie gut vermittelt, wenn man sie gut integriert und involviert.
Herzlich willkommen in der aktuellen Ausgabe von SMP Leader Talks. Es ist mir eine große Freude, dich endlich bei uns begrüßen zu dürfen.
Ja, danke für die Einladung. Ich nehme nicht viele Einladungen an, aber...
Deswegen freuen wir uns besonders, ja, wir wissen das. Und wir haben ja heute noch eine Veranstaltung und mich haben ein paar Leute angerufen und sagen, dürfen wir auch meinen Sohn mitbringen oder meinen Kollegen? Alle wollen Professor Jenewein erleben, weil man so viel von dir liest, so viel mitkriegt und einige, die sich mit dem Sport beschäftigen, inzwischen auch deine Dokumentation gesehen haben, die ich sehr empfehle.
Ja.
Von der Seite. Aber du bist ein absoluter Experte für Leadership. Das ist, worüber spricht man mit so einem Experten? Natürlich über die Führung. Wenn ich jetzt die Anzahl der Mythen aufgreifen würde, die im Raum Führung existieren, dann würde ich sagen, das ist ziemlich führend, auch bei der Anzahl der Mythen. Fangen wir damit an, was ist für dich eigentlich Führung?
Also Anzahl der Mythen finde ich schon mal spannende Frage. Es gibt tatsächlich, ich habe gedacht, du fragst mir jetzt mal, was für Mythen ich kenne, was...
Das kommt vielleicht noch.
Es kommt noch, aber ich kenne zum Beispiel einen Mythos, als Leader muss man immer stark sein, never let yourself go in public, also lass dich nicht gehen in der Öffentlichkeit. Das ist zum Beispiel ein großer Mythos, das ist sogar kontraproduktiv. Und das bringt mich dann auch zu dem, was du gefragt hast eigentlich, was ist gute Führung? Gute Führung heißt einfach, dass man eine Anzahl von Menschen oder Individuen dazu befähigt, Leistungen zu erzielen, die größer sind, als sie gedachten, sie sein zu können. Und dass man da ein Umfeld schafft, das ermöglicht und enabled. Und viel ist schon geschafft, wenn man die Demotivation dabei verhindert.
Ja, und warum ist das so schwer? Ich meine, das klingt ja sehr eingängig. Mach einfach.
Du, es ist auch nicht so schwer.
Wie viele gute Führungskräfte hast du erlebt? Prozentual. Ich meine, das ist dein Job, die Leute, Führungskräfte besser zu machen. Somit gibt es da Bedarf. Aber
ich kann nur die beurteilen. Es gibt die, die bei mir in die Seminare oder in die Vorlesungen gehen oder in die Workshops gehen. Die sehe ich dann einen Tag, vielleicht zwei oder drei Tage. Das kann ich nicht beurteilen, wie die dann im Job wirken, weißt du? Ich kann das beurteilen, ich coache ja einige Führungskräfte und da kann ich schon, glaube ich, mir ein Urteil erlauben, wie sie die dann entwickeln und wie viel die dann sozusagen annehmen, verbessern und umsetzen. Und da würde ich schon meinen, dass dort mehr als 50% diese Dinge entwickeln. Aber das ist natürlich auch eine Auswahl, weil zu mir kommt ja nur jemand, wer das
Interesse, dann,
Interesse hat. Ja. Und wer lernwillig ist und wer nie zieht. Und da kommen halt zwei Dinge, Lernbereitschaft und Lernfähigkeit zusammen. Und dann haben wir schon eine gute Chance, dass 70-80% das schaffen. Aber um deine Frage zu beantworten, es gibt tatsächlich mehr schlechte Führungskräfte wie gute Führungskräfte. Ist auch gut, sonst hätte ich keinen Job. Aber warum ist das so schwer? Das ist echt eine gute Frage, weil ich glaube, dass viele es gar nicht probieren. Das geht schon mal los. Dass viele gar nicht diesen Job als Führungskraft ernsthaft annehmen, weil es ist eben nicht ein Titel oder eine Funktion, sondern es ist eine Verantwortung. Und wer die Verantwortung sieht, der arbeitet an sich. Und viele denken, es ist eine Funktion und ich muss dann sagen, wer was zu tun hat, und sehen aber nicht das Befähigen und das Enablen in der Rolle und diese Verantwortung, die man hat.
Aber ist es nicht das Problem, wie man zu einer Führungskraft wird? Dass man im ersten Schritt meistens aufgrund der fachlichen Eignung befördert wird, weil man zu einem besseren Experten wird, dann sagt man, okay, der kann jetzt auch führen, ohne richtige Führungsausbildung bekommen zu haben. Ist das nicht ein Thema?
Doch, absolut, absolut. Also wem wir befördern und befähigen als Leader, das ist oft falsch, oder? Der beste Arbeiter wird Vorarbeiter, der beste Arzt wird Oberarzt, der beste Ingenieur wird Oberingenieur, der beste Assistent an der Uni wird Oberassistent. Und wir befördern Expertise, wie du sagst, und nicht Führungsfähigkeiten.
Oder wie bilden die danach nicht aus? Weil es spricht ja nichts dagegen, einen Experten zu befördern, aber man muss ihn befähigen, das zu...
Richtig, richtig. Und du musst da die Leute fragen, also und ein Problem ist auch, dass wir zu wenig Expertenkarrieren haben, wirklich gute Expertenkarrieren. Weil wirklich viele Menschen würden...
Ohne degradiert zu sein. Werden.
Ja. Genau. Viele Menschen würden dann sagen, ja, na, ich will keine Führung übernehmen, ich bin nicht so der, der Menschen aktiviert oder inspiriert, sondern ich bin mehr der, der halt inhaltlich arbeiten will und der soll genauso gut bezahlt werden wie eine Führungskraft. Aber in unserer Gesellschaft ist halt, wie viele Menschen führst du? 5 ist gut, 50 ist besser, 500 ist toll, 5000 ist überragend und das ist falsch, ja, weil ich kenne Leute, die führen überhaupt keine Menschen und haben viel mehr Impact auf unsere Gesellschaft, wie die, die 5000 führen.
Ja, und wenn du jetzt dir vorstellst, dass jemand befördert wurde und eher ein Experte, woran erkennt er, dass er sich weiterentwickeln muss? Gibt es so ein paar Hacks oder ein paar Heuristiken, woran man erkennt, dass man Handlungsbedarf hat, sich weiterzuentwickeln und ausgebildet zu werden?
Und das Offensichtlichste ist, wenn ich merke, dass meine Ziele oder meine Entwicklung in der Organisation nicht so gut ist wie das Umfeld, ja. Also wie eine Referenzgruppe, ja, die ein ähnliches Setting hat. Wenn sie die besser entwickeln wie ich, dann liegt es meistens an meiner Führung. Ja. Mhm. Ein zweites ist, und das ist ja offensichtlich, wenn du toxische Momente hast in der Organisation, wo Mobbing passiert, wo die Leute eben destruktiv in der Organisation wirken, wo wenig Energie da ist, wo Resignation und Zynismus ist oft das Signal entsteht. Zynismus ist das Gegengift für jede Transformation. Und ich kenne viele Organisationen, da sind die Menschen vor allem zynisch und...
Aber es ist ja aus Frustration heraus.
Weil die Führung eben nicht... Die Leute können viele negative Nachrichten akzeptieren, wenn man sie gut vermittelt, wenn man sie gut integriert und involviert.
Und vielleicht ehrlich ist.
Ja, genau.
Und was wir auch beobachten, dass es ein gewisser Wandel ist, und du beschreibst in deinem Buch von transaktionale Führung zu transformative. Ja. Ja, wo sind da die Unterschiede und wo sind die Notwendigkeiten?
Naja, man muss sagen, alles hat seine Zeit. Und ich will nicht sagen, dass die Menschen schlecht geführt haben oder dass die auf dem Holzweg waren. Es war halt eine Zeit, wo transaktionale Führung sehr effektiv war. Also ich sag dir, was zu tun ist und du kriegst dafür einen Lohn. Also Austausch, Transaktion, Austausch. Wenn dann. Und das ist effizient, das führt auch zu Leistung, aber es führt nicht zu extra Performance. Und es führt auch nicht zum Umdenken und zum Neudenken, weil ich warte natürlich ständig, was kriege ich als Input, was zu tun ist. Und wenn ich das gut abarbeite, kriege ich was, Belohnung, Bestrafung oder was immer. So, jetzt hat sich aber die Welt dramatisch verändert über die letzten 10 Jahre, 15 Jahre, wo wir immer mehr also Richtung Elektromobilität, AI, Digitalisierung, Themen anders denken müssen. Und jetzt brauche ich auf einmal Mitarbeiter, die nicht einfach ausführen, sondern die mitdenken, die neue Welt auch mit erschaffen, die im Zweifel auch mehr wissen wie die Führungskräfte, weil sie oben in der Basis oft mehr Wissen haben, neueres Wissen haben. So, also muss ich mein Führungsstil anpassen an die neue Situation und das ist eben die transformationale Führung oder die empowernde oder die Positive Leadership Philosophie, ja, wo man die Stärken der Leute sieht und die Stärken aktiviert im Interesse der Unternehmensziele.
Und wie entstehen in diesem Kontext die Ziele? Das ist, glaube ich, eine der wenigen wichtigsten Aufgaben der Führung, dafür zu sorgen, dass der Rahmen steht und auch narrativ für die Zukunft da ist.
Ganz genau. Also die Ziele müssen natürlich auch da sein. Ich sage immer, die Geschäftsleitung braucht eine Vorüberzeugung, wo die Reise hingeht, was der Purpose der Firma ist. Darüber reden auch viele Organisationen nicht mehr. Es geht nur um Profit, es geht nicht um Sinn, um Zweck. Aber was auch immer, auch ein Profit kann Purpose sein für gewisse Menschen. Ja? Das möchte ich nicht in Abrede stellen oder negativ darstellen. Es ist schon für viele Menschen bedeutsam, Gewinne zu erwirtschaften und die Gewinne dann sozusagen auch einzusetzen für das Wachstum des Unternehmens. Aber es fehlt oft diese Auseinandersetzung. Was ist eigentlich unsere Ambition, unsere Vision, unser Purpose? Und da braucht es eine Vorüberzeugung der Geschäftsleitung und im nächsten Schritt sollte das dann mit möglichst vielen sozusagen partizipativ weiterentwickelt werden, diese Vorüberzeugung, weil dann wird's zu den Zielen der Menschen.
Und Purpose-Diskussion war, glaube ich, auch ein bisschen overhyped vor einigen Jahren. Du betonst aber es trotzdem, dass es extrem wichtig, nur vielleicht in unterschiedlichen Ausprägungen. Du sagst ja, es gibt ja für diese Diskussion 5 unterschiedliche Interessenspfade. Ja, das ist Beitrag, Gemeinschaft. Kannst du das ausführen? Und wo Purpose von einem Marketing-Gag zu einer echten Mobilisierung mutiert. Ja.
Du bist ja vorbereitet, ja?
Ein wenig. Ja. Wenn man mit Profis arbeitet, will man nicht komplett abfallen.
Ja, ja, Respekt, Respekt, ja. Nee, also tatsächlich. Also ich bin nicht der Fan von Purpose ist sozusagen das Allheilmittel für alle unsere Unternehmensprobleme und Weltrettung. Und wir müssen alle irgendwie die Welt morgen zu einem besseren Platz machen. Ja, wie ich vorher schon gesagt habe, ich glaube auch, dass es ein berechtigtes Anliegen ist, einfach mal Profit zu machen. Aber man muss als Unternehmen auch verstehen, dass Menschen Motive haben und Menschen verschiedene Antreiber haben. Und wer das als Führungskraft oder als Geschäftsleitung versteht, kann die Menschen natürlich anders aktivieren. Und da gibt es in der Forschung verschiedene Streams. Also was uns Menschen antreibt, ist einerseits Utility. Das heißt, nutzenorientiert. Das heißt, ich arbeite, um sozusagen mir ein gutes Leben zu leisten, um ein bisschen mehr Luxus zu leisten, um was auch immer. Also Utility, nutzenorientiert. Und die sind auch zum Beispiel zum Thema Profit oder Bonus oder sowas sehr empfänglich. Dann gibt's die Statusorientierung. Das heißt, Menschen, die über Macht, über Einfluss aktiviert werden können, das ist für sie etwas, ein großer Aufstieg. Eigener Parkplatz, Business Class fliegen, ja, also ich will keinem zu nahe treten, aber ich würde meinen, viele Politiker sind weniger nutzenorientiert, mehr statusorientiert, ja, Professoren vielleicht auch, ich weiß es nicht, ja, aber das, und jeder hat ja verschiedene Treiber und unterschiedliche Treiber in seinem Leben, ja, aber das ist auch ein berechtigter Treiber. Und jetzt stellen wir eben fest, dass in vielen Organisationen das Thema Utility, Bonus verteilen, ist nicht mehr so einfach, wenn du kaum Gewinne mehr erzielst. Ja? Und Beförderungen zu vergeben in flacheren Hierarchien und mehr Schwarmaktivierung ist auch nicht mehr so leicht. Ja? Das heißt, das waren transaktionale Aktivierer, die wir früher verwendet haben. Und darum kommt jetzt immer mehr diese Purpose-Diskussion auch auf. Und in Purpose ist halt auch wieder dreigleisig. Das heißt, du kannst dann gesellschaftlichen Purpose verfolgen. Das heißt, heal the world, also die Gesellschaft besser machen, feed the world, heal the world. Mhm. Das geht in diese Richtung. Sustainability zum Beispiel geht auch in die Richtung gesellschaftlich. Das andere ist ein persönlicher Purpose. Das heißt, du wirst besser in Dingen, die dir relevant sind. Ah, das ist sehr erfüllend für Menschen. Du wirst einfach besser, indem du Dinge, die du gern machst, besser machst. Ja, also du Beratung oder ich Coaching oder ich Crossfit, das ist sehr erfüllend für Menschen, einfach besser zu werden in dem, was du gerne tust. Ja, und dafür sind die auch bereit, mit wenig Lohn zu arbeiten. Ja. Und die dritte Perspektive ist,
muss ich selbst kurz mal überlegen. Selbstwirksamer Beitrag zu leisten.
Weil Gesellschaft
und Identität zur Gemeinschaft zu gehören.
Genau. Sehr gut. Gemeinschaft. Ja. Gemeinschaft ist der dritte Treiber. Also das heißt, wir erfahren Erfüllung in der Zugehörigkeit zu einer gewissen Gruppe. Und da kann man in Organisationen immer stark arbeiten. Also die Familie ist oft der größte Antreiber. Ich mache es für meine Familie, ich mache es für meine Kinder. Ich fühle mich verpflichtet meinem Team oder meinen Kunden. Also das sind so Gruppen, denen wir zugehörig fühlen wollen und die uns auch sehr viel Erfüllung geben. Und wenn Unternehmen so denken, weißt du, nicht nur Status und Utility, sondern auch gesellschaftlich, was ist unser Beitrag eigentlich? Viele Unternehmen haben einen gesellschaftlichen Beitrag und nutzen den zu wenig mit den Mitarbeitern. Was ist auch die persönliche Wachstumspfade, die wir für die Mitarbeiter anbieten können, damit sie besser werden in Dingen, die für sie relevant sind? Und das dritte ist eben, diese Gemeinschaft zu fördern, so eine Bande, sage ich immer. Wenn du das Gefühl hast, hey, wir sind eine Bande hier und ich möchte dazugehören im Positiven.
So Navy SEAL Effekt.
Navy SEAL Effekt, ja. Dann hast du diese Gemeinschaft aktiviert.
Was mir bei dir sehr gut gefallen hat, du unterscheidest sehr klar zwischen warum und wozu. Auch wenn Nietzsche sagte, ich kann bei einem Warum jedes Wie ertragen. Ja, dann, du sagst trotzdem, es ist sehr wichtig zu unterscheiden. Kannst du das vielleicht erläutern?
Ja, warum ist kausal, oder?
Ja.
Warum bist du schwanger? Weil wir nicht verhütet haben. Wozu bist du schwanger? Gibt dir die Antwort auf tiefer gehenden Sinn, weil wir ans Leben glauben, weil wir was weitergeben wollen, weil wir Werte haben, die wir denken, die wir übergeben können, ja, weil wir ans Leben glauben. Also wozu ist ganz eine andere Dimension wie warum. Warum ist kausal, wozu ist existenziell oder gesellschaftlich, also es ist viel tiefer gehend.
sehr, sehr gute Unterscheidung, ich glaube, weil warum auch ein bisschen Rechtfertigungstouch in deutscher Sprache hat, wozu hat er jetzt zielorientierten Touch? Ja, deswegen fand ich das auch einen wertvollen Impuls.
Schau zum Beispiel, ich durfte einmal mit der deutschen Nationalmannschaft arbeiten. Damals schon lange her, als die da im eigenen Land diese Weltmeisterschaft 2006 hatten. Und da war ja wozu braucht es diese Nationalmannschaft? Wir wollen die Menschen im Land begeistern. Wir wollen, dass wir Begeisterung auslösen, dass wir Freude am Fußball vermitteln. Das war dieses wozu? Wozu spielen wir eigentlich Fußball? Ja. Und was ist dann das Warum oder so? Ist dann, wir wollen Weltmeister werden. Also Weltmeister ist das Vehikel dafür, dass du dieses Wozu bedienen kannst.
Und hast du in der Wirtschaft ein paar Unternehmen, wo du sagst, die haben einen sehr klaren Purpose, wo Wozu sehr gut erkennbar ist? Hast du jemanden angetroffen?
Ja, also ich gibt halt die dieses Wozu oder diesen Purpose auf die Homepage kleben und das gut argumentieren. Und es gibt die anfangen, intern Dinge anders zu machen, um diesen Purpose wirklich auch mit Leben zu füllen. Und das führt dann dazu, dass sie halt vielleicht Lieferketten überdenken, dass sie vielleicht Kunden auch überdenken, dass sie Dinge einfach anders machen im Interesse dieses Claims. Ein Beispiel ist aus meiner Sicht, das durfte ein bisschen begleiten, ist die Talangs-Gruppe, die damals übrigens partizipativ sich überlegt hat, für was stehen wir oder wozu brauchen wir.
Versicherungsbereich, für die nicht die Gruppe kennen.
HDI gehört da dazu. Talangs-Gruppe eben, wozu braucht es uns eigentlich als Versicherer und so weiter. Und da gab es eine Projektgruppe und die hat sich damit beschäftigt und dann kam eben raus, together we take care for the unexpected. Also ein foster entrepreneurship, das ist ein Nebensatz. Aber wir achten darauf, dass das unexpected irgendwie gesichert ist. Ja. Was ich finde, einen guten Satz erstmal ist. Und die Führungskräfte haben das sehr schnell dann auch irgendwie als ihr Claim anerkannt, aber Proof of the Pudding kam dann, als Corona kam. Mhm.
Unexpected. Aber sowas von.
Oder?
Ja.
Und waren natürlich viele Restaurantbesitzer, Hoteliers und so weiter mit der Unexpected und waren versichert bei Talangs. Und dann hat man sich entschieden, als eine der allerersten Versicherungsgruppen auszuzahlen, ohne da vor Gericht zu gehen und sagen, das war ja höhere Gewalt. Und gab es ja einige, die sich auch geweigert haben. Und haben da Milliarden ausbezahlt. Natürlich die große Hypothek für das Versicherungsunternehmen. Aber im Nachhinein hat es unglaublich Kraft gegeben, weil die Kunden gesagt haben, schau mal, auf die kann man sich verlassen.
Ist wirklich authentisch.
Ist authentisch. They take care of the unexpected und haben unheimlich Zulauf. Und das, glaube ich, war ein Grund für diesen Erfolg.
Ich bin dann so ziemlich vor einem Jahr hier mit Dieter Langen gesessen und er hat eine sehr, sehr spannende Metapher zu diesem Thema Wozu oder Warum gesagt. Er sagt, jeder Mensch schreibt eigenes Buch des Lebens. Das ist einfach Kapitel für Kapitel. Und dann irgendwann am Sterbebett ist Buch zu Ende. Wie würdest du dein Buch zu heutigem Zeitpunkt übertiteln oder betiteln? Dein Buch des Lebens?
Ein Satz oder wie?
Ja, so wie man so auf einem Buch Bestseller, so wie bei dir, gewohnt ist, finden würde.
Mein Buch wäre, ich hoffe, dass er mein Buch dann bei anderen relativ schnell der Titel einfällt, weil sie mit mir arbeiten konnten oder weil sie mich erleben durften. Aber wenn die was sagen sollten am Ende, wäre es schön, wenn die sagen, Mensch, ja, er hat uns geholfen, besser zu werden, er hat uns geholfen, zu wachsen, er hat geholfen, Places of Work into Places of Joy and Performance zu verwandeln, er hat uns geholfen, dass es nie zu spät ist, seinen Träumen zu folgen, er hat uns geholfen, zu verstehen, dass man auch mit Mitte 50 noch zu den Besten in der Welt, im CrossFit oder was auch immer, gehören kann, wenn man wirklich hart an sich arbeitet und an seine Träume glaubt. Das sind so ein paar, aber so, ich glaube, dass ein Leben nicht eine Titelzeile haben kann, sondern ein Leben hat verschiedene Facetten. Und wenn da einige von diesen Ideen, die ich da gerade genannt habe, in den Köpfen verhaftet bleibt, dann würde ich mich freuen.
Aber was treibt dich denn an? Du hast ja sehr viel Auch CrossFit, für die Leute, die das nicht kennen, das ist so Nahtoderfahrung bei jedem Training, damit du weiterkommst. Ja, das erfordert unglaublich viel Schmerztoleranz, ja, oder Schmerzkompetenz vielleicht in dem Kontext. Und gleichzeitig ein eigenes erfolgreiches Unternehmen aufbauen, ein Leadership, viel forschen, für führende Magazine zu schreiben. Das ist ja, erfordert extrem viel Selbstüberwindung. Was treibt dich dann im Inneren an? Das ist ja in deinem Purpose 5 oder 5 Klang war das ja nicht nur die Welt zu retten, nicht nur, manchmal ist ja etwas zu beweisen, manchmal ist das soziale Aufstieg, so unterschiedliche Gründe. Ja.
Also was mich antreibt, ich bin wahnsinnig neugierig und ich habe nie aufgehört zu träumen und das ist schon etwas, was tief in mir drin ist, dass wenn ich irgendwas mache, dann möchte ich es richtig gut auch machen. Ich möchte da exzellent sein in dem, was ich mache. Und ich glaube, ich habe den Mut auch zu sagen, das passt jetzt nicht mehr zu mir. Ja, ich habe einen neuen Traum. Ich bin zum Beispiel aus der Uni rausgegangen, als ich ja, Ende 40, Anfang 50 habe ich gesagt, ich gehe aus der Uni raus. Ich hatte einen Lehrstuhl. Das ist etwas, was viele ein Leben lang...
Ist für immer abgesichert. For unexpected ist man vorbereitet, ja.
Aber das war eine schöne Zeit und das werde ich nie vermissen und das hat mir auch unheimlich viel ermöglicht. Und aber ich habe dann gespürt, ich bin kein Professor mehr, so im klassischen Sinn. Ich bin eigentlich jemand, der coacht und der gerne mit Unternehmen oder mit Teams auch intensiv arbeitet und mit Sportlern und so. Und dann bin ich da rausgegangen und dann habe ich gesagt, wenn ich das mache, dann mache ich das richtig gut als Coach und habe dann entschieden, dass ich auch selbst nochmal Hochleistung erziele und habe dann voll auf CrossFit gesetzt. Und also ich glaube, das zeichnet mich schon aus, dass ich immer neue Ziele mir ersetze, immer neue Ideen entwickle und dann da Exzellenz versuche zu entwickeln. Aber das heißt eben auch, du musst Opfer bringen. Du kannst nicht auf allen Ebenen top sein. Du kannst nicht der beste Partner sein, der beste Familienvater, der beste Coach, der beste Athlet. Du musst auch Abstriche
Abwägungsmanagement, ja. Und du hast ein extrem gutes Bild gezeichnet. In deinem Buch sind sowieso sehr viele visuelle Metapher, die sehr schön sind. Zum Beispiel auch, wie man die Führung von heute, von der Haltung her, betiteln kann. Du sagst, Expeditionsleiter, im Unterschied zum Puppenspieler. Wenn wir jetzt zwei Pole nehmen, transaktionale Führung, so Puppenspieler, der bestimmt jetzt, wie die Bewegungen von Einzelnen sind. Und dann sagst du, okay, dann Expeditionsleiter ist ein schönes Bild. Was ist dann für dich, was macht so ein Expeditionsleiter? Wie kann er seinen Schwarm führen?
Ja, der Expeditionsleiter eben, der ist auch neugierig. Und vielleicht hat mir das so angesprochen. Der führt Leute, die Lust haben auf diese Expedition. Das ist natürlich wichtig. Du brauchst in deinem Unternehmen Leute, die Lust haben auf das, was du da machst und auf diese Expedition. Und der Expeditionsleiter, der hat natürlich eine Idee, wie der Weg geht. Aber der versucht vor allem, die Leute eben immer wieder zu enablen, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Und der hat auf seiner Expedition auch verschiedene Experten, die dann mal den Weg besser finden, der andere, der die Gefahren einschätzt, der dritte, der irgendwie vielleicht Brücken bauen kann und so versucht man immer wieder gemeinsam auf dieser Expedition sich und das Team weiterzubringen. Aber der Expeditionsleiter ist auch manchmal tough und sagt, das ist zu gefährlich, wir können nicht mehr weitergehen, wir müssen jetzt alle hier bleiben und du darfst jetzt nicht das machen, was du dir jetzt gerade so wünschst. So. Also er hat auch diese Toughness, in kritischen Situationen einmal durchzugreifen. Und das finde ich ein schönes Bild von Führung, dass man sagt, ja, wir sind auf einer Expedition, wir entwickeln uns gemeinsam weiter, aber es gibt da Rahmenbedingungen, es gibt da irgendwie Grenzen.
Und so eine Expedition, so jede Change, jede Transformation, und es gibt jetzt unterschiedliche Betrachtungen, wie viele Transformationen tatsächlich scheitern. Ja, das ist diese 70% sein wohl nicht empirisch evident, aber man kann ja schon sagen, sehr viele Change-Initiativen scheitern. Was sind denn die Gründe? Wenn alles schon seit 60er Jahren relativ gut erforscht ist, warum kriegt man das nicht übersetzt und in der operativen Steuerung zum Erfolg geführt?
Georgi, das ist eine verdammt gute Frage. Ich erlebe das oft jetzt in Organisationen auch zum Thema AI. AI, die Leute geben unheimlich viel Geld aus für AI-Schulungen. Wie promptet man? Was kann die Technologie? Wir führen die Leute da an diese Möglichkeiten heran. Und was passiert? Die Leute sehen das. Und ich habe es erlebt. Die kriegen Angst. Ich habe erlebt, da gab es Leute in so einer Schulung, die haben angefangen zu weinen, weil sie gemerkt haben, wie mächtig das ist und was sie seit 20 Jahren gemacht und gelernt haben, in 2 Jahren von der Firma Maschine übernommen wird. Und dann gehen die zurück aus dieser Schulung und machen zu. Und sagen, wir können nur so viele Schulungen machen.
Ich werde kein Teil davon sein.
Ich werde kein Teil davon sein, weil ich bin in einer Identitätskrise. Weil das, was du bist, zeichnet zum großen Teil das aus, was du machst. Und wenn du 20 Jahre was gemacht hast und auf einmal kann eine Maschine das schneller, billiger und ohne Pausen, dann hast du ein Problem. Also machen die zu. Ja? Darum ist es kein sachlogisches Problem, sondern ein psychologisches Problem. Und darum scheitern eben bei AI, es ist jetzt ganz dramatisch, viele von diesen Change-Initiativen, weil die Geschäftsleitung sagt, das müssen wir jetzt einsetzen, werden wir produktiver, werden wir kosteneffizienter, mach. Und die Teams auf der Basis erkennen, was da für große Gefahr damit einhergeht und machen zu. Also was ist die Antwort? Die Antwort ist, du musst die Menschen aktivieren in einem psychologischen, sicheren Umfeld, dass du sagst zum Beispiel, hey, die nächsten 3 Jahre, es gibt eine Jobgarantie. Ja? Und lass uns gemeinsam Orte und Räume definieren, wo wir experimentieren gemeinsam, wie wir den AI einsetzen können, dass wir mehr Kunden gewinnen, mehr Prozesse machen können, nicht Leute rausnehmen. Mhm. Ja? Und wenn man das authentisch und ehrlich mit den Leuten bespricht, dann öffnen sie sich. Das heißt nicht, dass sie es sofort dann anwenden, aber dann wird der Change möglich und geht einen Schritt weiter. Und so passiert es mit Elektromobilität, war der gleiche, die Leute haben natürlich Angst gehabt, ja, dass sie diesen Change dann selbst in Probleme bringt. Also warum soll ich das annehmen? Dann kommt natürlich auch die Komfortzone dazu. Das sind die Themen, aber es sind immer wieder psychologische Gründe, nicht sachlogische Gründe, warum Change scheitert. Und dafür hat man kein Geld, psychologische Unterstützungen aufzubauen, psychologische Räume zu kreieren, hat man auch keinen Zugang, sondern man hat KPIs und OKRs und dann hat man Druck und dann machen die Leute noch mehr zu.
Hm. Und du sagst auch in deinem Buch, dass man so eine Art Change Story benötigt, so ein Narrativ, um einfach die Menschen auch psychologisch zu aktivieren. Es gibt ja aus deiner Perspektive 2 Wege, das ist Drachenjagd und einen Drachen töten oder die Prinzessin retten. Ich fand das sehr eingängig. Kannst du die Unterschiede aufzeigen und vielleicht auch die Frage beantworten, was ist vielleicht günstiger für den Erfolg oder sind sie gleichwertig?
Das ist ein Modell von meiner Kollegin Heike Bruch. Das ist ein Modell der Princess und Dragon. Und man sagt eben, Menschen kann man aktivieren über positives Bild der Zukunft. Winning the Princess, also bei der deutschen Nationalmannschaft. Wir wollen Weltmeister werden, wir wollen Champions League gewinnen. Also bei Teams.
Die Menschen begeistern, ja.
Menschen begeistern, Kunden begeistern, die Welt retten, so weiter. Also das sind positive Bilder. Das andere wäre Slaying the Dragon oder Killing the Dragon, ist so die Idee, hey, wenn wir jetzt nicht aufwachen, dann ist es jetzt bald vorbei hier. Und den Drachen möglichst plastisch machen und da mit den Konsequenzen für den Einzelnen aufzuzeichnen, würde auch helfen, die Leute zu bewegen. Ne?
Und was ist nachhaltiger? Das kann man ja wirklich ein bisschen abschichten, vermute ich. Ja? Das ist ja über Aufwachen und Angstaktivierung kurzfristig vermutlich viel erfolgreicher, langfristig vielleicht nicht. Ne?
Genau, hast du schon richtig gesagt. Also ich meine, wenn die Leute in der Komfortzone sind, wenn die Leute wirklich gewisse Trägheit haben und nicht mehr aufwachen wollen, dann ist natürlich der Drache schon ein hilfreiches Tool. Bloß die Leute wollen nicht ein Leben lang gegen einen Drachen kämpfen. Die Leute wollen eigentlich
das kreieren.
Was kreieren und wachsen. Und darum ist es gefährlich, über lange Zeit den Drachen immer wieder zu thematisieren, was viele Organisationen im Moment machen. Ja, China und AI und alles gefährlich. Und wenn es so weitergeht, dann ist es bald vorbei. Dann, wenn es zu lange geht, dann machen die Leute zu und sagen, lass mich sterben.
Beobachtest du es nicht? Es gibt hier, glaube ich, jetzt einen Bericht über Top 70 Technologien der Zukunft. Und China führt bei 90% der Technologien und die USA bei der restlichen 10. Europa bei keiner einzigen Technologie. Das ist, macht schon in gewisser Art und Weise kein schönes Bild für die Zukunft. Ja? Auch industrielle Basis in Deutschland. Ja.
Das ist in der Schweiz. Das ist schon, und ich verstehe auch viele, die diesen Drachen dann mit so Statistiken untermalen und sagen, schau mal. Bloß, wenn die Leute eben über Jahre schon versuchen, den Drachen zu bekämpfen, Und dann nochmal Zahlen und nochmal Zahlen und nochmal irgendwie Angstszenarien, ohne Empathie, weißt du, dann machen die halt zu. Und die Kunst ist wirklich, den Drachen so zu zeichnen, dass er die Leute motiviert und nicht abschreckt. Und das schaffst du nur, wenn du eben ein empathisches, psychologisch sicheres Umfeld hast, wo die Leute eben gemeinsam dann Lösungen finden und vor allem mutig werden. Was? Wir brauchen Mut, wir brauchen Zuversicht in unserer Gesellschaft. Ja, wir brauchen nicht Zweckaktionismus oder so, sondern wir brauchen Mut und einfach mal wieder was trauen, einfach mal wieder vorangehen. Und zwar auf allen Ebenen, nicht nur in der Geschäftsführung, sondern auf allen Ebenen die Leute empowern, diesen Mut zu leben. Und ich glaube, wir haben zu viel Wut und zu wenig Mut.
Und vielleicht auch zu wenig Demut?
Ja, weiß ich nicht. Demut ist...
Also nie das Gefühl, dass Unternehmer, die in der Vergangenheit extrem erfolgreich waren, nicht unbedingt sehr offen sind für Neuorientierung für die Zukunft, weil die Rezepte der Vergangenheit häufig das größte Hindernis für den Erfolg der Zukunft sind.
Ja, überhaupt genau. Ist das nicht? Doch, ganz genau. Also ich will bloß nicht sagen, dass Deutschland oder Schweiz oder Österreich oder wer immer hier nicht demütig ist. Da gibt es viele demütige Menschen, aber man muss schon aufpassen, dass die Erfolge der Vergangenheit, man nennt es den Circle of Arrogance, dass die Erfolge der Vergangenheit uns nicht die Demut nehmen, weil was Erfolge führt dazu, dass man stolz wird. Und Stolz ist eine gute Eigenschaft, wenn man sie denn erarbeitet hat, kann man das auch sein, bloß Stolz führt dann eben auch oft zu einer Selbstüberzeugung, also von einer großen Selbstüberzeugung.
Und das Überschätzung.
Und Überschätzung. Und die führt dann dazu, wenn was Neues passiert im Umfeld, hey, wir müssten uns jetzt überarbeiten, der Erfolg von der Vergangenheit bringt uns nicht in die Zukunft, dann führt es aber diese Pride, also dieser Stolz und diese Selbstüberzeugung führt dann oft dazu, dass die Leute eben in einer Bestätigungsverzerrung sind. Also es passiert was Neues, es ist ein Confirmation Bias und sagen dann, hey, da gibt's doch sicher einen Professor, der unsere Übermeinung
bestätigt. Der findet genau.
Der findet das, was ich sowieso schon denke, dann bestätigt der Politiker, der Professor, der Experte das und dann haben wir wieder eine Bestätigung unserer Vorüberzeugung und dann führt es zu noch mehr Pride und das ist dieser Circle of Arrogance. Und dagegen gibt's den Circle of Growth und Learning und der beginnt eben genau, wie du sagst, mit Demut. Weil Demut, also Confident Humility, Demut mit Selbstvertrauen führt dazu, dass man Zweifel hat. Ist der Erfolg der Vergangenheit der Erfolg der Zukunft? Man hat Zweifel. Man wird so ein bisschen paranoid, ja, im positiven Sinn. Und diese Zweifel führen dann zu Neugierde. Und diese Neugierde führt dir dazu, dass du die neuen Technologien ausprobierst, schaust, was die Konkurrenz macht und das sofort in dein neues System integrierst und dann neue Entdeckungen machst. Und neue Innovationen. Und die führen dann wieder zu, dass du demütiger wirst, weil du sagst, Mensch, wenn ich mit Demut nicht begonnen hätte, hätte ich nie dieses alles gelernt. Das heißt, immer demütig bleiben. Demut, sagt Sokrates, ist ja die größte, the greatest of all virtues, die größte aller Tugenden, weil sie hilft uns selbst besser und objektiver zu sehen. Sie hilft uns, wertschätzender gegenüber anderen zu sein und sie hilft uns, offener gegenüber neuen Informationen zu sein.
Mit jedem Abo wächst unser Podcast und Top-Gäste sagen noch schneller zu. Abonnieren Sie unseren Kanal, aktivieren Sie die Glocke und wir liefern die besten Köpfe. Versprochen.
Es gibt ja auch Forschung, die zeigt, dass je höher die Führungskraft aufsteigt, desto dicker wird die Isolationsblase um dich herum und dadurch ist es verdammt schwierig, die Kontaktfläche zur Realität zu bewahren, weil dann einfach alles, was nach oben kommt, gefiltert wird und nicht immer so kritisch ist, um wirklich echtes Bild zu zeichnen der Realität, was auch vielleicht mit Demut und Neugier durchbrochen werden kann. Aber hast du da die Beobachtungen oder vielleicht auch ein paar Empfehlungen, wie man dort mit dieser Isolationsblase umgeht?
Ja, du hast ja an der Spitze ist man einsam und an der Spitze vergisst man oft, gerade nach einer gewissen Zeit, dass das, was an dich herangetragen wird, nicht oft die Realität ist und dass die Meinungen, die an dich herangetragen werden, oft nicht die wirklichen Meinungen sind der Menschen. Und viele Führungskräfte denken immer, also so ich habe viele erlebt, die denken, sie sind wahnsinnig lieblich und nahbar, ja. Weil man denkt immer nur, oder? Ja, ich bin immer nur der Wolfi.
Weil die evolutionäre Entwicklung sehr langsam voranschreitet.
Richtig, richtig. Und du bist auf einmal CEO oder was auch immer, ja, Superstar, Professor, keine Ahnung was. Und dann auf einmal, du fühlst immer noch, du bist ja der Wolfi und die reden ja ganz normal mit dir und du bist doch so nahbar.
Zugänglich.
Zugänglich. Und du hast aber allein durch das, dass du CEO bist oder Professor, hast du Macht. Ja, und die Leute sehen die Macht im ersten Moment und nicht den Wolfi. Und die sehen, hey, wenn der mir nicht gut gesonnen ist, ja, habe ich vielleicht Probleme am Institut oder in der Organisation, ich kriege mein Projekt nicht durch oder ich, ja, weißt du. Also verfälschen die den Zugang und mein Tipp wäre eben, sich immer daran zu erinnern, wie furchteinflößend man eigentlich ist in dieser Position.
In der Rolle.
Ne? Und es reicht nicht. Ein CEO hat mir mal gesagt, weißt du, Wolfgang, also das Problem habe ich nicht. Ich bin immer lovely und approachable und außerdem, ich habe eine Open-Door-Policy. Weißt du, und dann habe ich gesagt, ja, schau mal, allein, dass du Open-Door-Policy zeigt ja zwei Dinge. Erstens mal, du hast eine Tür und zum anderen, die müssen zu dir kommen. Und es reicht nicht, die einzuladen. Du musst auf sie zugehen, auf Augenhöhe. Immer wieder über deine Fehler reden, über deine Verfehlungen, über weißt du, wer du wirklich bist, diese Demut auch zeigen, dann lädst du sie ein, auch selbst sozusagen zu teilen und ihr wahres Gesicht zu zeigen.
Du hast ja am Anfang noch einen Mythos erwähnt zum Thema Verletzlichkeit zeigen. Da gibt es auch unterschiedliche Perspektiven. Jetzt die neueste Forschung aus Stanford, die sagen, man muss aufpassen mit diesem verletzlich sein, dass man die Menschen nicht verunsichert, sondern einfach in eigene Verunsicherung die Optionen aufzeigt. Aber nicht sage, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ja, sondern dass man da auch nicht, wie haben Sie gesagt, nicht unbedingt Mut zu Nacktheit, sondern Mut zu Klarheit zeigen. Wie siehst du das? Wo fängt es an, wie verletzlich man sich zeigen darf?
Ja, also, das ist immer interessant. Also sobald ein neues Thema wie Verletzlichkeit kommt, gibt es immer Gegenströmungen. Da gibt es sofort, oh, aber Achtung, Achtung, Achtung. Ja, und das ist auch richtig. Weißt du, ich will dem Forschern da nicht so nahe, das ist absolut richtig. Bloß wir sollten doch jetzt mal anfangen, dieses Thema zu leben, bevor wir schon wieder darüber reden, was also so ein Disclaimer sind, wenn wir zu viel machen.
Wann?
Und ist ja logisch, jede Bewegung im Extrem hat Gefahren. Und ich glaube nicht, dass die Leute so blauäugig sind und sofort nackt machen in der Organisation, wenn sie sich 20 Jahre versteckt haben. Die Idee von Verletzlichkeit ist einfach, wie du sagst, Klarheit, Echtheit. Was denke ich wirklich? Was fühle ich wirklich? Wer bin ich wirklich? Und nicht die ganze Zeit sich zu maskieren und so sagen, wie geht's? Gut. Wie war der Urlaub? Top. Kinder? 1A, ja, wir sind alle super, oder? Und wie läuft dein Projekt? Keine Probleme.
Ja, und dann plötzlich ja, diese Wassermelone.
Ja. Ja, und auf einmal ist alles rot und alles schrecklich und wir brauchen mehr Real Talk. Und das ist mein Credo. Wir müssen mehr uns trauen, unsere echten Befindlichkeiten zu zeigen, ohne dass wir durch Seelenstritt das machen. Das
ist richtig. Aber du warst ja sehr mutig. Ich habe ja sowohl in deinen Dokumentationen, wenn du
CrossFit-Dokumentation.
Ja, auch wenn du über deine Kinder sprichst, dass du die später bekommen hast, bei dir kommen Tränen und oder wenn du über den Vater erzählst und über die Kindheit, da zeigst du dich sehr verletzlich. Ja? Ja, wie waren die Reaktionen? Waren die Leute überrascht, dass du dich so ehrlich und so offen zeigst?
Ja, ich war natürlich schon auch nervös, als die Doku dann im Fernsehen ausgestrahlt wurde und ich sie dann anschließend auf YouTube auch aufgeschalten habe. Da war ich schon nervös, weil ich wusste nicht, was also ich weine da in der Doku ab und zu und rede halt sehr persönlich über, warum mache ich das und was meine Kinder mir bedeuten. Aber es war ganz überwältigend. Die Leute haben gesagt, das ist endlich mal eine echte Doku, eine aus dem Leben.
Menschlich.
Menschlich, ja. Nicht irgendwie mit der Storyline, hier geht's los und am Peak hört er auf. Ich höre ja dann auch vor dem Peak auf. Und das fanden die Leute einfach, glaube ich, gut. Ja.
Weil glaubwürdig war, glaube ich.
Glaubwürdig und das hat mir eigentlich bestätigt, dass Verletzlichkeit im Sinne von, ich zeige, wer ich wirklich bin und spiele nicht den tollen Professor oder den tollen Coach, der jetzt auch nur toll CrossFit kann, sondern naja, ich zeige halt auch meine Unzulänglichkeiten, die jeder Mensch hat und es war schön, ja. hat mir gut getan. Ja.
Und du hast ja als CrossFitter vor allem rund 6 Jahre gebraucht, um bei diesen Top 30 anzukommen. Ich habe ja immer wieder die Beobachtung, dass die Menschen, wenn sie so ein Riesenziel erreicht haben, dass sie in so ein Vakuum der Leere hineinfallen. Hat es sofort einen neuen Traum oder ein neues Ziel dir gesetzt, einen neuen Berg avisiert?
Nee, gute Frage. Also es war tatsächlich so. Ich habe ja 10 Jahre dahin gearbeitet. Bin da so Mitte, Ende 40 auf CrossFit gekommen. Habe festgestellt, dass ich schon mal fitter war. Und dass ich Kinder habe, mit denen ich gern spielen würde, die aber so jung sind. Und dann, weißt du, dann habe ich schon mal gemerkt, wenn die dann wieder aufs Trampolin gingen, dann ich schaue lieber zu und so. Und dann habe ich angefangen, CrossFit zu machen. Und dann, wie ich vorher schon gesagt habe, wenn ich was mache, mache ich es gescheit. Und habe dann auch gemerkt, es ist eine Chance, meine Kinder auch zu zeigen, dass der Papa was kann. Ja,
das, was sie sehen auch. Genau. Als Professor können sie nicht sehen.
So ist es. Weißt du, so bin ich dauernd bei Vorträgen irgendwo oder in der Schule. Das sieht er meine Kinder nicht. Ja. Und das haben sie gesehen, dass der Papa am Abend immer in die Garage geht und da trainiert, egal was ist.
Und du hast ja 5-mal die Woche 2 Stunden. Ja. Und das ist CrossFit.
Das 5-mal die Woche, 2 Stunden.
In dem Alter, das ist...
Und richtig weh. Ich habe da mit 50 auf einmal Handstand gehen gelernt. Konnte ich mein ganzes Leben lang nicht. Also mit 50 konntest du einen Handstand gehen.
Ja, Muscle Up, das muss man auch
können. Muscle Up, Ring Muscle Up, Handstand Push-Ups, Double Unders. Also was man halt so alles machen muss. Und das ist das Schöne am CrossFit, du hast 100 verschiedene Movements, die du nie alle perfekt kannst, aber die du halt immer wieder lernen kannst. Also auf alle Fälle, was ich erzählen will, ist ja eigentlich... Diese 10 Jahre, das war eine lange Journey und dann habe ich irgendwann mal gesagt, ich möchte dann nochmal die Top 50 in der Welt gehören und dann musst du halt dann irgendwo Wettkämpfe auch machen. Und auf einmal ist das so wirklich eine Mission und die erfüllt dich und das, du wirst besser und du merkst, du wirst stärker und du wirst stärker wie je zuvor. Aber jede Mission, weißt du, kommt irgendwann zu seinem Ende. Und das war dann so, dann habe ich es geschafft und war wahnsinnig glücklich. Aber ich habe damals schon gesagt, ich muss aufhören, weil das auch nicht gesund ist, wenn du das ein Leben lang machst. Es ist nicht gesund. Es ist die gute Balance zwischen Anspannung und Entspannung. Und ich habe dann das letzte Jahr vor allem intensiv auf den Wettkampf hin trainiert und dann habe ich loslassen. Und dann bin ich auch in ein Tal gefallen. Und das ist schon nicht leicht, weil du identifizierst ja mit dem, was du machst. Und dann habe ich auch nicht mehr CrossFit so, dann wirst du halt ein bisschen dicker, dann wirst du ein bisschen unfitter. Das hat dann auch, machst dann auch was mit deiner Psyche. Und ich wollte dann nicht sofort ein neues Ziel, habe aber nichts Neues gefunden. Aber jetzt muss ich sagen, so ein Jahr hat es gedauert und jetzt bin ich wieder auf einem guten Track jetzt.
Machst du High Rocks jetzt?
Nee, ich mache ihm jetzt bewusst nicht, weißt du, weil, wie du weißt, du bist
wieder schmeckst,
sehr mit Longevity, du hast ja halt immer Cortisol im Körper, wenn du so extrem, und das ist eine Übersäuerung der
Körper. Das ist auch Überstrapazierung des Körpers, das ist ja kein ausbalanciertes Sporttreiben. Ja.
Ja, und dann bist du übersäuert und ganzen Säuren produzieren auch Krankheiten in dir, ja, also von Demenz über Krebs, alles kannst du da, wenn du das extrem machst. Und ich bin halt kein Athlet wie jetzt so ein Sportler, der mit 25 das macht, der dann einen Masseur hat und einen Physiotherapeuten und der dann Nachmittag 2 Stunden schläft.
Wo der Job der Körper ist, ja.
Verstehst du? Genau. Also musst du da auch sagen, nein. Und das hat ein bisschen gedauert, aber jetzt habe ich das Ziel über Single-Handicap im Golf. Ein bisschen langweilig. Also,
aber trotzdem viele Schritte und frische Luft.
Ja. Richtig.
Und Natur.
Ja. Ja, genau. Und ich mache jetzt auch wieder ein bisschen CrossFit so 3-mal die Woche, sodass ich mein Fitnesslevel halten kann und vielleicht greife ich mit 60 nochmal an.
Okay, weil du hast ja mit 56, glaube ich, gemacht. Das ist ja, genau. Jetzt musst du mit 61 oder mit 60, da bist du bis 65 an der Osten. Das ist günstig, ja, mathematisch
gesehen. Du musst immer der Jüngste
in deiner Altersgruppe sein. Genau. Ja. Ja. Und was für dich natürlich vom Vorteil war, dass du sehr authentisch High-Performance-Sportler auch coachen konntest, weil du selbst weißt, wie viel Schmerz, wie viel Überwindung dahinter steht, um zu der Spitze zu gehören. Aber für mich war immer die Frage, wenn du solche Leute wie Klitschko coachst oder Olympiasieger in einer Disziplin oder in der anderen, wie funktioniert das? Was erwarten die Leute von dir auf dem Niveau? Was kannst du denen geben oder wie läuft das ab? Ist das eine Gesprächssession, kannst du denen die Bilder mitentwickeln lassen? Wie funktioniert so ein High-Performance-Coaching auf persönlicher Ebene?
Ja, also entscheidend ist, also es gibt da nicht so einen One-Fits-All-Approach und alle meine Coaches kriegen den gleichen wie Behandlung, sondern ich gehe natürlich sehr individuell vor. Und der eine braucht vielleicht mal ein Denkmodell, weil er mental in einer Krise ist. und der andere braucht vielleicht einen Hinweis, wie er Disziplin halten kann. Der dritte, wie kann er mit Ängsten umgehen. Also mein Ziel ist immer als Coach, die Menschen in dem, was sie tun, besser, glücklicher und erfolgreicher zu machen. Ja. Glücklich ist vor allem wichtig. Und dazu stellen die mir halt Fragen und schaffen einen Raum des Vertrauens, mit dem sie mit keinem anderen haben. Weil sie können mit ihrer Partnerin oder mit ihrem Partner nicht so drüber reden. Da gibt's auch gewisse Dinge, die man nicht daheim besprechen will. Mit deinen Trainer kannst du es nicht so besprechen. Also brauchst du einen neutralen Ort, wo du mal sozusagen dich selbst kalibrierst. Und dann, je nachdem, was gerade an Problemen oder an Themen anliegt, habe ich natürlich einen wissenschaftlichen Fundus, wo ich die Leute dann unterstütze. Ja.
Und das funktioniert sehr gut. Ich meine, hat man ja in der Dokumentation gesehen, dass die Leute für dich Testimonials abgeben. Das ist ja immer so auch, ich glaube, für dich eine sehr schöne Resonanz, auch eine Bestätigung, dass die Menschen zu der Leistung stehen, dass sie da rausgehen.
Ja,
was?
Es gibt ja viele gute Coaches da draußen und sicher auch inhaltlich noch bessere Coaches wie mich. Aber ich glaube, du musst A, einen Fit haben mit der Persönlichkeit, die dich coacht, und B, muss die coacht, eine Glaubwürdigkeit haben. Und gerade weil ich halt viel mit Athleten arbeite und selbst eben auch ganz gut dabei bin körperlich, sagen die, der Typ, der weiß, was es heißt, 5-mal die Woche 2 Stunden zu trainieren. Der weiß, was es heißt, wenn der Körper schreit, trainier nicht und du gehst trotzdem trainieren. Der weiß, was es heißt, gut zu schlafen, sich gut zu ernähren. Der weiß, was es heißt, irgendwo auch im Wettkampf zu stehen. Ich meine, der Alexander Amurkilde, hat einen Backsquat von 230 PR, also 230 Kilo Backsquat, weißt du, so ganzen Kniebeuge wieder auf. Und dann war ich mit ihm da und habe gesagt, ich soll mal ein bisschen aufladen. Dann habe ich 170 geschafft. Und dann hat er
rausgekitzelt.
Hat er geschaut. Weil das schaffen einige Skirennläufer nicht. Also ist nur ein Beispiel. Aber ich glaube, ich habe da halt auch die physische Kompetenz aufgebaut, wo die sagen, hey, der Typ, der labert nicht nur, sondern der hat auch irgendwo ein bisschen was zu bieten.
Und wenn du sagst, vor allem glücklich sein, wo sind die größten Hindernisse für deren Glück?
Ja, auch wieder unterschiedlich. Aber ich versuche immer den Athleten zu vermitteln, dass die Reise eigentlich das Erfüllende ist. Ja, und die Reise ist viel schöner wie
der Weg.
Ja. Der Weg ist viel schöner wie das Ziel zu erreichen. Und die Leute erinnern sich dann oft am Ende zwar an die Goldmedaille oder was, aber der Weg dorthin ist das, was sie als Persönlichkeit shaped und was sie auch weiterbringt. Und wenn sie diese Reise genießen können, dann kommt sie auch viel schneller ans Ziel. Wenn die Reise ein Muss ist und ein Zwang ist, dann werden sie eng. Und dann werden sie auch nicht locker. Das ist wie Muskeln. Weißt du, Muskeln, wenn die anspannen.
Kontrahiert, ja.
Ja, dann
bist du verkrampft, der Gefahr.
Dann kannst du nicht die ganze Übertragung hinkriegen. Und genauso ist es mit unserem Geist. Wenn der locker ist, wenn der frei ist, wenn der glücklich ist, dann kann er ganz anders performen.
Du weißt ja unglaublich viel, wie man den anderen Menschen hilft. Ja, und du siehst ja auch die Ergebnisse. Wie ist es mit dir selbst? Weil zu wissen reicht nicht aus, um bei sich selbst das anzuwenden. Meine Erfahrung.
Ja, das ist so.
Wie gehst du damit? Hast du auch einen Coach, der dir hilft?
Ja, ich hab verschiedene Coaches und das war ein Prozess. Also es ist nicht so, dass ich das von Anfang an alles wusste, sondern du fährst ja gegen die Wand und dann musst du lernen. Ja, und das ist wichtig im Leben. Also ich glaube nicht, dass jemand von Anfang an alles sozusagen so aufgebaut hat, dass es perfekt funktioniert, sondern man hat gewisse Themen auf einmal und dann musst du schnell reagieren. Und ich habe einen Schlafcoach, ich habe einen Ernährungscoach und ich habe auch einen Trainer, der natürlich mich begleitet hat, aber auch einen Mentalcoach. Aber das sind immer nur Bereiche, also das ist nicht nur für Leben lang, sondern immer wieder
für die Phasen.
Und ich glaube schon, dass ich da, gerade weil ich das immer wieder gegen Wände gelaufen bin, besser übersetzt kriege wie früher. Also ich würde nicht sagen, dass ich immer das gelebt habe, was ich da unterrichtet habe.
Und gibt es einen Unterschied zwischen High-Performance-Coaching bei einem Supersportler und bei einem CEO? Du hast ja auch sehr, sehr viele CEO gecoacht, auch auf dem absolut höchsten Niveau, DAX-Konzerne und Co. Gibt es da Unterschiede im Menschensein?
Nee, das sind beide ambitionierte Spezien. Ja,
das verbindet sie auf jeden Fall.
Das verbindet sie, die wollen alle on top sein oder bleiben. Beide Kategorien müssen halt Hochleistung bringen. Der eine im Job, sagen wir mal Corporate Athlete, Athlet in der Organisation, und der andere im Sport. Da gibt es sehr viele Parallelen, aber ich glaube, dass im Sport, diese Sportler habe ich erlebt, dass sie sich schneller für Feedback öffnen, weil sie natürlich gewohnt sind, so als junger Mensch immer wieder
mit Trainern,
mit Trainern zu arbeiten, aus der ersten Mannschaft rausgenommen geworden zu sein, einen Kampf verloren zu haben und viele solche Dinge. Und dann kommt der Trainer und sagt, das war nicht gut, das ist ganz gut. Der Wladimir Klitschko hat mir mal gesagt, weißt du, Wolfgang, Feedback ist Breakfast for Champions. Und ich war mit dem unterwegs und dann hat der mal eine Rede gehalten und wir haben gemeinsam so einen Talk gehabt. Und dann hat er seine Assistenten gefragt, wie er denn war. Und dann hat die erste gesagt, ja, der Deutsch war nicht gut. Und die andere hat gesagt, ja, du warst nicht on point. Und dann habe ich gedacht, jetzt gibt's dann, bei der dritten gibt's so Ärger, ja. Weißt du, frisch aus so einem Vortrag vor 500 Leuten, ja. Das ist schon nicht leicht, ja. Und dann habe ich, das habe ich dann zwei, dreimal mit ihm erlebt, dann habe ich mal gesagt, sag mal, Wladimir, nervt dich das nicht, wenn du da sofort...
Das will ich ja.
Da sagt er, ja, das will ich und das bin ich gewohnt, seit ich ein kleines Kind bin. Mein Vater hat mir immer Feedback gegeben. Feedback ist Breakfast.
Und der Bruder auch, ja,
vermutlich.
Und
der Bruder auch. Und ja, eben im Vorstand gibt es auch Ausnahmen, aber im Vorstandskreisen ist es halt nicht so selbstverständlich.
Aber die bekommen auch, das ist ja,
die kriegen wir auch sofort
eigentlich ein Privileg, mit einem Coach ein echtes Feedback zu bekommen, weil Untergebene geben sie ja kein echtes Feedback, weil das ist doch hierarchisch nicht angebracht ist oder schwierig. Ja.
Darum sind die das nicht gewohnt. Und darum ist das für mich dann manchmal schwieriger. Du musst ja als Coach die richtige Tonlage finden, dass sie es annehmen können. Und wenn du zu drastisch reingehst, dann nehmen sie sofort ab. Bei Sportlern kann ich das mehr direkter platzieren.
Zum Abschluss jedes Gesprächs folgen, stellen wir unseren Gästen immer drei Fragen, die würde ich auch gerne stellen. Gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben sehr stark geprägt hat oder für eine gewisse Weichenstellung gesorgt hat?
Es gibt mehrere Bücher, aber eines, was mir geprägt hat, ist Peter kennst du den Streck Kelly? Der hat ein schönes
Café vor am Rande der Stadt.
Am Ende der Welt, anders. Ja. Das ist genau das, was du vorher gesagt hast, das mit dem Buch. Mhm. Mit dem Buch, wo du am Ende deines Lebens sagst, okay, was ist der Titel von dem Buch? Mhm. Und der hat das mit diesen Stories, mit diesen, also jeder Tag,
Gesprächen,
mit diesen Bildern, jeder Tag hat ein Bild. Und stell dir vor, am Ende deines Lebens siehst du eine Collage mit Bildern.
Wie willst du gelebt haben?
Wie willst du gelebt haben? Stell dir mal die Collage. Ja, der hat mir geprägt.
Man weiß,
und dann Adam Grant lese ich ganz gerne.
Ja, welches Buch von ihm? Gibt es etwas?
Rethinking.
Na, okay. Als Wissenschaftler denken, das hilft.
Ja, es hilft, ja. Rethinking ist, also, ist eins, was mich geprägt hat. Ja, ich glaube Adam Grant und das andere.
Und wenn du jetzt einen Ratschlag aussuchen würdest, den du als besten Ratschlag deines Lebens bezeichnen würdest, gibt es etwas, was du besonders hervorheben möchtest?
Ja, Heinz von Förster, Handel steht so, dass die Zahl deiner Handlungsoptionen steigt und nicht sinkt. Ja, gerade in schwierigen Situationen.
Ne? Unsicherheit.
Bei Unsicherheit. Du musst immer schauen, dass deine Möglichkeiten größer werden und nicht kleiner werden. Und das hat mir damals geholfen, zum Beispiel, als ich nicht wusste, was ich studieren soll, BWL zu studieren, weil du dann relativ breit bist. Als ich am Ende nicht wusste, was ich nach dem BWL-Studium genau machen soll und nur wusste, dass ich die Firma von meinem Papa, die Dachdeckerei, nicht übernehmen will oder kann.
Du bist kein guter Dachdecker.
Richtig, sehr untalentiert. Dann war die nächste Option, ja, jetzt mache ich Doktorat. Ja, dann habe ich immer noch Möglichkeiten. Ja, also so, das hat mir schon geholfen in vielen Lagen. Ja.
Schön. Und abschließende Frage, die ist ein bisschen anspruchsvoller. Was ist für dich Sinn des Lebens?
Der Sinn des Lebens ist das Leben anzunehmen, so wie es ist, und das Leben zu leben und dazu beizutragen, oder dass das Leben ein Stück weit dazu da war, sich selbst auch zu entwickeln und andere zu helfen, sich zu entwickeln. Ja, das ist so aus meiner Sicht der Sinn des Lebens, zu leben. Es macht keinen Sinn, darüber nachzudenken, wozu bin ich hier und was soll am Ende dann vielleicht für tolles Gebäude stehen oder was soll für tolle Firma da draus entstehen. Ich glaube, man muss das Leben annehmen, wie es ist, und jeder Tag ist ein neuer Tag und jeder Moment ist ein neuer Moment und jeden Tag können wir Dinge zum Besseren verändern. Und wer das so wirklich lebt, das ist schon ein riesen Challenge, aber eine riesen Erfüllung.
Dann wird der Weg das Ziel.
Ja, das ist der Weg das Ziel und das Leben annehmen, ja, das nicht verurteilen, egal was passiert, egal was für schwierige Situationen das Leben uns erbringt, immer wieder neu denken, immer wieder weiterdenken.
Ich danke dir für ein inspirierendes Gespräch, lieber Wolfgang. Hat mir sehr viel Freude gemacht.
Danke. Mir auch.
Danke. Okay.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.